Sommer, liebe Gemeinde, dieses Wort, das hat einen besonders schönen Klang. Erst recht dann, wenn man nicht nur weiß, dass Sommer ist, sondern wenn man das auch so richtig merkt. Lange Sommertage, schöne, warme Sommerabende, da geht's einem irgendwie gleich besser, da ist einem anders ums Herz. Nun sind wir mittendrin im Sommermonat Juli und mittendrin in den Schulsommerferien und wir feiern heute wieder einen Sommerferiengottesdienst. Da ist die Frage doch naheliegend, gibt es eigentlich auch Sommerpredigten oder zumindest sommerliche Predigtthemen? Ja, leicht, eingängig, entspannend, so ohne Stress, ohne unangenehmen Druck, chillig. Ich glaube, die Predigtordnung hat für den heutigen Sonntag einen sommerlichen Predigttext vorgelesen. Der kommt dem, was Sommer ausmacht, ganz nahe. Warum? Dieser Text spricht vom Licht. Und Licht, genauer das Sonnenlicht, hat ganz viel mit dem zu tun, was wir mit Sommer verbinden. Licht ermöglicht das Draußensein, das Wohlfühlen in der Natur, am Strand, im Wasser, die schönen langen Abende und ganz viel mehr. Licht macht was mit unserem Gemüt und mit unserem Gehirn. Menschen, die zu depressiver Stimmung neigen, die könnten davon etwas berichten. Also ein Sommerpredigttext, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. So wirklich leicht kommt der Text nicht daher und zum Chillen ist er auch nicht unbedingt geeignet, aber dafür spannend und anregend. Ich lese aus dem Brief an die Epheser, die Kapitel 5, die Verse 8 bis 14. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manch im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Soweit der Epheser-Text. Was blieb bei mir beim ersten Lesen und Hören hängen? Keine Frage, dieses starke Gegensatzpaar Licht und Finsternis. Zwei Sinneswahrnehmungen oder Umgebungsbedingungen, die sich gegenseitig ausschließen. Licht und Finsternis gibt's nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Selbst die Sonnenfinsternis ist ja eine Finsternis, weil die Sonne eben verdeckt ist. Licht und Finsternis gibt es in unmittelbarer Nähe zueinander, aber selbst da sind die Unterschiede frappierend. Hier noch hell und da bereits dunkel. Ich sitze am Wochenende gerne morgens draußen und wenn es dann noch sehr früh am Morgen ist, ist es meistens etwas kalt. Wenn dann die Sonne aufgeht, so langsam, ja, ist es immer wieder beeindruckend. Es wird hell, es wird warm auf der Haut, aber meistens auch ums Herz. Der Predigttext führt uns nun einen starken Kontrast vor Augen. Von einem Kontrast sprechen wir dann, wenn zwei Zustände oder Gegebenheiten einen sehr starken, ja krassen Unterschied aufweisen. Und das alles ohne fließende Übergänge. Ein Kontinuum schwarz-weiß mit Graustufen dazwischen, das stellt keinen Kontrast dar. Da entwickelt sich das eine ja eher so aus dem anderen heraus. Nein, um sowas geht's in diesem Text nicht. Uns wird ein Kontrast vor Augen gemalt. Was macht diesen Kontrast aus? Es sind zwei Umgebungsbedingungen, zwei Lebenswirklichkeiten, wie sie sich krasser nicht unterscheiden können. Sie beschreiben die Gottesnähe und die Gottesferne. Und hier geht es nicht um etwas Abstraktes, was wir uns aus der Distanz anschauen können. Nein, die Leser des Briefes sind da sehr direkt mit hineingenommen, wenn es heißt, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Also, es geht hier nicht um die Beschreibung der Lichtverhältnisse in freier Natur, sondern um Menschen wie uns. Licht mit dem Herrn verbunden, Finsternis, die Gottesferne, eigentlich ein Zustand wie Tod. Liebe Gemeinde, das ist Kontrastdenken, Schwarz-Weiß-Malerei in höchster Zuspitzung. Und wir haben doch gelernt, mühsam gelernt, dass Schwarz-Weiß-Denken in vielen Fragen eben nicht weiterhilft. Ja, dass es der Wirklichkeit eben nicht gerecht wird. Hier hell, dort dunkel, hier gut, da schlecht, hier Gott, da gottlos. Dieses Kategorisieren scheint auch auf viele Fragen und Situationen, gerade auch auf zahlreiche Konflikte unserer Tage, eben nicht anwendbar zu sein. Grau in unterschiedlicher Intensität. Es ist doch viel besser in der Lage, die Gegebenheiten, das richtige Leben treffend abzubilden. Noch dunkel, aber auch durchaus etwas Licht, schon ein wenig hell. Wenn schon düster, dann noch wenigstens so eine Art Morgendämmerung, eine erste Ahnung vom Hell, vom Licht werden. Da kann was werden, ein wenig Geduld. Warum jetzt diese Ausschließlichkeit, diese Härte, dieses Schroffe? Etwas mehr Fingerspitzengefühl, das wünscht man sich doch beim Hören. Das schützte uns doch auch davor, schnell, vielleicht sogar vorschnell, zu urteilen und zu verurteilen, oder? Ich merke, in mir regt sich Widerstand, Protest. Muss das sein? Muss das so sein? Aber wie wir es auch drehen und wenden, dieser sperrige Predigttext, der mutet uns Schwarz-Weiß-Denken zu. Mit einer differenzierenden Sichtweise kann er offenbar gar nichts anfangen. Das irritiert und wirft die Frage auf, wie kommt der Autor dazu? Malt er sich die Welt, wie es ihm in seiner Theologie so passt? Woher diese Sicherheit, diese Klarheit, die wir uns doch auch oft wünschen, oder? Warum meint der Schreiber des Epheserbriefes die Dinge so klar und eindeutig abgrenzbar und unterscheidbar sehen und beschreiben zu können? Ein erster Eindruck, ein vorläufiger Erklärungsversuch ist folgender. Hier dürfen wir einmal von oben, also aus einer Position, die uns eigentlich nicht zusteht, auf uns und unseren Lebensraum hinabsehen. Und wir dürfen und sollen uns fragen, in welchem Licht wir stehen oder anders gesagt, ob wir im Licht stehen oder nicht. Hier wird nicht dazu aufgefordert, forsch und frei mal ebenso die Welt zu erklären, sich über alle Unklarheiten und Unsicherheiten, die wir vorfinden, hinwegzusetzen und festzulegen, was Sache ist. Es wird schon gar nicht dazu aufgefordert, Menschen in Schubladen zu stecken und mit dem Etikett Kinder des Lichts hier, Kinder der Finsternis dort zu versehen. Nein, ich habe eher den Eindruck, es gibt uns eine andere, eine göttliche Perspektive vor Augen geführt. Und so verstehe ich diese Verse auch als eine sehr persönliche Ansprache, die, wenn auch an eine Gemeinde, also eine Gruppe von Menschen adressiert, auch wie ein sehr persönlicher Brief gelesen werden könnte. Etwa so. Einst warst du Finsternis, jetzt aber bist du Licht in dem Herrn, wandel als Kind des Lichts. Was macht aber diesen Unterschied aus? Finsternis, Licht, wo soll ich mich da verorten? Da muss doch irgendeine Orientierungshilfe, ein Koordinatensystem her. Was für Kriterien der Unterscheidung bietet uns der Text da an? Schauen wir uns zunächst die eine Seite an, wandelt als Kinder des Lichts. Wir werden zunächst einmal als Kind angesprochen. Kindsein betont die Nachkommenschaft. Ich bin nicht aus mir selbst heraus entstanden, sondern ich habe meinen Ursprung in einem anderen. Ich habe mein Leben geschenkt bekommen. Ich habe etwas mit auf den Weg bekommen, was ich nicht selber gemacht habe. Kindsein, das bedeutet auch, dass ich in einem Prozess des Wachsens, der Entwicklung mittendrin bin. Ich bin nicht fertig. Es erwartet auch keiner von mir, dass ich schon fertig bin. Kind bin ich. Und dann wird der Wandel, ein altes Wort, der Lebensstil, die Lebenshaltung so eines Kindes im Licht beschrieben. Und hierbei werden folgende Begriffe zur Charakterisierung genannt. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sollen die Früchte des Lichtes sein, also das, was entsteht, wenn ich mich dem Licht aussetze. Diese drei Eigenschaften, Wesensmerkmale verbinde ich ganz stark mit Gott und sie erhalten gerade in dieser Kombination ein starkes Gewicht. Wir schauen einmal näher drauf. Güte. Ich habe jemanden vor Augen, die oder der anderen mit Empathie, mit Wärme, mit Einfühlungsvermögen begegnet. Jemanden, der nachsichtig ist, nicht aus der Haut fährt, anderen Gutes wünscht und gut tut. Güte hat die Kraft und die Ausdauer, das Gute zu erhoffen und zu erwarten, auch wenn man davon momentan noch nicht viel sieht. Güte sieht in tiefer Zuneigung, ja in Liebe an und weicht dem Ratlosen, dem Verängstigten, vielleicht auch dem provozierenden oder aggressiven Blick nicht aus. Güte schaut zuversichtlich aus und vermittelt Kraft. Güte kennt keine hoffnungslosen Fälle. Gerechtigkeit. Sie versetzt in die Lage, Situationen zutreffend einzuschätzen und zu beurteilen, Entscheidungen zu fällen, die angemessen sind. Gerecht sein bedeutet klar sein, konsequent, verlässlich, aber ohne Willkür. Gerechtigkeit hat etwas zu tun mit einer Urteilsbildung, einer Bewertung, die über alle Zweifel erhaben ist und nicht heute so und morgen vielleicht schon ganz anders ausfällt. Wahrheit. Wahrheit ist mehr als die Abwesenheit von Lüge. Wahrheit gibt Orientierung, es ist eine Art Anker, ein Fundament. Sie kann entlarven, sie kann offenlegen, sie kann aufdecken, auch Unangenehmes. Aber hierdurch kann sie auch freimachen. Freimachen von der Lüge, freimachen von Halbwahrheiten, davon sich etwas vorzumachen. Sie schafft Klarheit und sie bringt Licht bis in den letzten Winkel. Das Wesen, die Frucht des Lichts, wird also durch diesen Dreiklang Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit beschrieben. Und in dieser Kombination, diesem Kanon, erhalten die genannten Begriffe dann noch einmal eine ganz besondere, eine ganz eigene Färbung. Hierdurch entsteht ein schönes, ein wohltuendes Bild. So einer Wahrheit, die mit Güte einhergeht, kann ich mich stellen, ohne vor Angst und Scham vergehen zu müssen. Dieser Gerechtigkeit, die zutiefst wahr ist, der kann ich mich bedenkenlos anvertrauen. Diese Güte, die auf Gerechtigkeit gründet, hat Substanz und tut gut. So kann sie mich dauerhaft verändern. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. So lautet die Aufforderung an die Kinder des Lichts. Prüft, ob euer Leben diese Früchte zeigt. Im Fokus steht also nicht vorrangig eine innere Haltung, sondern das Tun, eben der Wandel. Das heißt, mein Leben, mein Lebensweg, meine Lebensgestaltung als ein Unterwegssein. Ich gehe Schritte, ich wähle eine Richtung, ich steuere bestimmte Ziele an, ich halte inne. Meine Wege kreuzen sich mit denen anderer Menschen, ich habe Begegnungen, ich weiche aus. Ich suche, ich werde fündig. Ich bin unterwegs, ich komme an. Und geprägt sei dieser Wandel, mein Lebensparcours von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Die andere Seite, auch mit der Finsternis haben sich die Kinder des Lichts zu beschäftigen. Die Textaussage hierzu: Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und nicht nur das, sondern dann auch noch: Deckt sie vielmehr auf. Also abgrenzen und offenlegen, entlarven. Die Werke der Finsternis sind ohne Frucht, fruchtlos. In unserem Predigttext werden diese Unfrüchte nicht näher beschrieben und der Autor sagt auch warum. Zitat: Es ist schändlich, sie auch nur auszusprechen. Also, die Fruchtlosigkeit der Finsternis, die nimmt man nicht mal in den Mund. Ein paar Verse zuvor, am Beginn des 5. Kapitels, erhalten wir aber doch einige Kostproben. Ich zitiere nach der neuen Genfer Übersetzung. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Die moderne Übersetzung macht es auch nicht verträglicher. Das ist ja nun sehr konkret. Lieber Briefeschreiber, muss das denn so konkret sein? Deckt die Werke der Finsternis auf, so lautet die Aufforderung. Und deshalb muss es wohl konkret sein. Worum geht's? Es sind die üblichen Verdächtigen und das vermutlich nicht zu Unrecht. Es geht um unsere Sexualität, um unseren Umgang mit materiellem Besitz und um unser Reden. In diesen Bereichen sind wir offenbar besonders gefährdet, weil es zentrale Bereiche unseres Lebens sind. Und, bitte beachten, hier werden Sexualität, Besitz und Kommunikation nicht verteufelt oder als gottlos abgetan, aber gerade hier gibt es finstere Ecken, Fallstricke. Und das wissen wir doch im Grunde genommen alle. Die Aufgabe lautet, deckt die Werke der Finsternis auf. Das bedeutet nicht anschwärzen, herumschnüffeln im Leben anderer, schon gar nicht genüssliches Tratschen über Fehler und Fehltritte anderer. Ich lese hieraus eher einen seelsorgerlichen Auftrag, einen Auftrag aus der Sorge heraus um den, ich bleibe mit dem alten Wort, um den Wandel, den eigenen und den der anderen. Aber Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, diese Früchte des Lichts, die wir eben näher beleuchtet haben, die sind dabei maßgeblich. Anders wäre doch ein Aufdecken auch gar nicht zu ertragen. Nur so kann ich es aushalten und zulassen, meine dunklen Seiten, meine Abgründe, mein Versagen in den Blick zu nehmen und andere ermutigen, es auch zu tun. Dies ist dann auch ein Merkmal, eine Aufgabe von Gemeinde im Sinne einer voreinander ehrlichen und durch Gottes Wirken auch heilenden Gemeinschaft. Eben kein Vorspielen einer heilen Welt, sondern dem Licht Raum geben und die Früchte des Lichtes erkennbar werden lassen. In einer Gemeinschaft, die offen ist und transparent, die einladend ist und es sich leisten kann, auf Heuchelei zu verzichten. Die keine hoffnungslosen Fälle kennt und bestrebt ist, andere in dieses Licht zu führen und sich gemeinsam dem Licht auszusetzen. Zurück zu unserer grundsätzlichen Frage, warum dieses Schwarz-Weiß-Denken, warum diese fehlenden Graustufen? Nun, die Bibel mutet uns diesen Gegensatz zu, weil da offensichtlich etwas Wahres dran ist. Sie tut es nicht, um damit Menschen, vielleicht die finsteren Gesellen, zu disqualifizieren. Aber sie meint damit, unsere Lebenswirklichkeiten, die beiden Optionen, die wir haben, zutreffend beschreiben zu können. Sie verbindet Licht mit der Gegenwart Gottes und sie behauptet, dass dieses Licht Leben fördert, ja, Leben ermöglicht, Frucht hervorruft. Damit greift sie etwas auf, was wir in unserem natürlichen Lebensraum hundertfach selber beobachten können. Licht bedeutet Leben. Gleichzeitig beschreibt sie einen Lebensraum ohne Gott. Finsternis, lebensfeindliche Umgebungsbedingungen, nicht gut, nicht empfehlenswert, unter Umständen sogar ein Desaster. So lädt sie ein, ins Licht zu kommen und die Dunkelheit hinter sich zu lassen und natürlich im Licht zu bleiben. Das hat was von einem Appell, einer dringlichen Bitte, ja, einer Ermahnung. Aber es hat auch etwas Einladendes, etwas Lockendes. Wie kann angesichts der Gegebenheiten die Finsternis denn eine echte Lebensalternative sein? Die Spannung dieses Bibeltextes ist also eine räumliche. Hier Bereiche im Licht, dort Bereiche in der Finsternis. Und auf der Basis dieser räumlichen Grenzziehung, die ja ohne Frage etwas Hartes, etwas Kompromissloses hat, entwickelt der Brief eine Ethik, den Lebenswandel betreffende Feststellungen und Mahnungen. Wo wir uns befinden, im Licht oder in der Finsternis, das bleibt nicht folgenlos für uns und für andere. Der Lebenswandel ohne Gott wird scharf kritisiert. Er ist Folge eines von Gott losgelösten Lebens. Unser Text nennt einige konkrete Beispiele. Die Christen aber folgen mit ihrem Leben der Lehre ihres Herrn. Lehre und Leben kommen zur Deckung. So kann ich diesen sommerlichen, diesen lichtdurchfluteten Text nicht anders verstehen als einen ernsten Text, einen mahnenden Text. Brauchen wir sowas? Ich weiß nicht, wie es euch mit Ermahnungen geht. Manchem hängen sie sicher zum Halse raus, vielleicht weil die ganze Erziehung oder persönliche Entwicklung von Ermahnungen bestimmt war. Ich bekenne, ich brauche Ermahnung. Neben all dem, was mich ermutigt, mir Zuspruch bedeutet und mich der bedingungslosen Liebe Gottes versichert, brauche ich auch diese herausfordernden und mahnenden Worte, damit ich in kritischen Lebensbereichen aufmerksam bleibe, damit ich nicht immer wieder unnötige Schleifen drehe und andere und mich belaste, damit das neue Leben in Christus an mir erkennbar wird und ich glaubwürdig sein kann. Das allerdings vermag ich nicht aus mir selbst heraus. Im Alpha-Kurs verwenden wir an dem Themenabend, an dem es um das Handeln der Christen geht, ein schönes Bild. Das sehen wir jetzt hinter uns und dank der Leinwand und des neuen Beamers kann man es auch gut sehen. Ja, Sonne scheint durch den Wald und genau auf uns zu. Das Zitat von Friedrich von Bodelschwingh haben wir dann dabei immer eingeblendet. Es lautet, kein Mensch kann in die Sonne blicken, ohne dass sein Angesicht hell wird. Kein Mensch kann in die Sonne blicken, ohne dass sein Angesicht hell wird. Liebe Gemeinde, in die Sonne, ins Licht blicken und uns anstrahlen lassen. Anders wird das nichts mit dem Leben im Licht und mit der Abkehr von der Finsternis. Ich schließe mit einigen Zeilen aus dem Buch Die große Scheidung von C.S. Lewis. Er bezieht sich hierin auf den englischen Poeten William Blake, der in seinem Buch Die Hochzeit von Himmel und Hölle die Überzeugung vertritt, dass das Gute und das Böse irgendwie zusammengehören. C.S. Lewis schreibt in seinem Vorwort Folgendes. Der Versuch dieser Hochzeit von Himmel und Hölle gründet sich auf den Glauben, dass die Wirklichkeit uns niemals vor ein absolut unausweichliches Entweder-Oder stellt. Dass mit Geschick, Geduld und vor allem genügend Zeit ein Weg zur gleichzeitigen Umfassung beider Möglichkeiten immer gefunden werden kann. Dass Entwicklung und Anpassung genügen, irgendwie Böses in Gut zu verkehren, ohne dass wir je zu einer endgültigen und gänzlichen Verwerfung von irgendetwas, was wir gern behalten möchten, aufgefordert würden. Diesen Glauben halte ich für einen verhängnisvollen Irrtum. Man kann nicht alles Gepäck auf alle Reisen mitnehmen. Auf einer Reise mag sogar unsere rechte Hand und das rechte Auge unter den Dingen sein, die wir zurücklassen müssen. Wir leben nicht in einer Welt, wo alle Wege Radien eines Kreises sind, sodass sie alle, wenn man ihnen nur weit genug folgt, sich allmählich nähern, bis sie einander im Mittelpunkt schließlich treffen. Vielmehr in einer Welt, wo jeder Weg sich einer Weile gabelt. Und jeder der beiden Wege sich wiedergabelt und jeder Weggabelung müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich meine nicht, dass alle, die den verkehrten Weg wählen, zugrunde gehen, aber ihre Rettung besteht darin, dass sie auf den rechten Weg zurückkommen. Eine falsche Summe kann berichtigt werden, doch nur dadurch, dass wir zurückgehen, bis wir den Irrtum finden und von diesem Punkt an von Neuem addieren. Nicht aber dadurch, dass wir einfach damit fortfahren. Böses kann rückgängig gemacht werden, aber es kann sich nicht zum Guten entwickeln. Zeit heilt nicht. Der Zauber muss entzaubert werden. Zitat Ende. Liebe Gemeinde, von der Finsternis hin zum Licht führt ein Weg. Wir können uns entscheiden, diesen Weg ins Licht zu gehen und im Licht zu leben. Amen.